Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 180, über Trauer, Psalm 126. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethje. Mir gegenüber sitzt
Knut Nippe. Hallo Malte, schön, dass du heute dich auf den Weg gemacht hast zu mir.
Genau. Und zumindest, wenn diese Folge erscheint, haben wir noch wenige Tage bis zum sogenannten Ewigkeitssonntag. Im Volksmund meistens Totensonntag genannt.
Das sind eigentlich zwei verschiedene.
Ja.
Also, das ist der gleiche Sonntag, aber man kann ihn verschieden feiern.
Akzentuieren.
Beim Totensonntag schaut man eher zurück und denkt an die, die in diesem Jahr verstorben sind.
Schmückt die Kirche schwarz.
Genau. Oder man guckt nach vorne zur Ewigkeit. Das ist sozusagen die andere Blickrichtung. Dann schmückt man die Kirche weiß. Und wahrscheinlich wird es praktisch so sein, dass es vor Ort sich mischt.
Genau.
Also ich feiere ihn hier bei uns in der, wir haben ja verschiedene Predigtstellen, aber ich werde einen Gottesdienst feiern, das wird ein Ewigkeitssonntag-Gottesdienst und trotzdem werden die Toten des vergangenen Jahres verlesen und die Leute können eine Kerze nach vorne bringen und so. Genau, aber ich feiere ihn eher mit dem Ausblick in die Ewigkeit.
Wir handhaben es genauso.
Ich
glaube, im alten Gottesdienstbuch steht doch, so soll man es nicht machen. Man soll
nicht die Namen entweder verlesen. So oder so,
genau.
Ne?
Genau. Aber faktisch auch, ich finde es auch für uns viel hoffnungsvoller, wenn man die Kirche weiß schmückt. Wir haben überall weiße Tücher, wo dann noch so Kerzen drauf liegen. Das hat irgendwie mehr, als wenn alles schwarz und dunkel so ist. Von daher handhaben wir es genauso. Und da kommen ja viele Menschen zu uns in den Gottesdienst, die im letzten Jahr jemanden verloren haben.
Genau.
Die trauern.
Und manchmal kommen auch Leute, die vor 3 Jahren jemanden verloren haben. Ich werde dann manchmal gefragt, ja, meine Mutter ist vor 3 Jahren gestorben, darf ich auch für die eine Kerze? Ja, selbstverständlich. Also es ist für manche auch ein Anlass. Genau, aber die, die im letzten Jahr jemand verloren haben, den wir kirchlich bestattet haben, die werden sogar extra angeschrieben und eingeladen
bei uns. Wir auch, genau. Und ich mache immer, ich habe die Namen, die ich verlese, die tue ich immer noch als eine Liste an den Eingang, dass jeder nochmal kontrollieren kann, da reinkommt, steht da drauf.
Okay.
Und man kann auch noch Namen zuschreiben.
Ah,
das tun nicht viele, das machen dann 3, 4.
Ja.
Aber für die ist das dann irgendwie auch gut, weil ihre Oma dann vielleicht in Flensburg beerdigt wurde.
Ja.
Aber trotzdem gut ist, das zu hören. Das war mal für uns. Und dann hole ich mir quasi, bevor ich verlese, nochmal die Liste vom Eingang und
gucke,
ob es da. Ja, wir haben doch lange rumgetüftelt, wie wir das machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Predigttext für Sonntag ist Psalm 126.
Ja.
Das war früher auch nicht so. Seit der Perikopenrevision sind Psalmen oder überhaupt das Alte Testament stärker im Blick. Und den wollen wir uns gemeinsam angucken. Psalm 126 ist kein langer Psalm. Vielleicht auch einer, den man fast auswendig lernen kann und memorieren kann. Und wir schauen uns den an und gucken dabei, was sagt uns der eigentlich, wenn wir jetzt gucken auf unsere eigene Endlichkeit, auf die Ewigkeit, auf das, was uns das Leben schwer macht, wo wir klagen, trauern. Ich würde gern einmal den ganzen Psalm lesen, oder? Dass wir einmal so einen Überblick haben.
Der Herr erlöst seine Gefangenen. Psalm 126, ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühms sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, dessen sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden, also die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben.
Das ist Psalm 126. Ich finde auch poetisch einfach schön.
Ja.
Also die Bilder, allein schon, wir werden sein wie die Träumenden, ist schon so eine Formulierung, die irgendwie so eine eigene magische Anziehungskraft hat, auch wenn es eine Formulierung ist, die man vielleicht nicht in allem gleich versteht. Und wir gucken uns die mal Schritt für Schritt, Vers um Vers an. Und ich fange mal damit an, das Erste, worüber ich stolpere, ist eigentlich die Beschreibung dieses Psalms, dass da steht eigentlich ein Wallfahrtslied.
Ja.
Also bevor der eigentliche Psalm losgeht, gibt es so eine Art Gattungsbestimmung.
Ja.
Nenne ich das mal formal. Ich bin daran hängen geblieben.
Ja.
Also ich sag mal, wo meine Irritation war, also das ist ja so ein Psalm, der hat so eine gewisse Molltonalität, so, ne? Also die mit Tränen sehen werden mit Freuden ernten, aber trotzdem, also das hat was sehr Molliges. Und ich stelle mir so eine Wallfahrt eigentlich wie so ein freudiger Anlass vor. Man zieht irgendwie zum Heiligtum und man ist unterwegs und so. Und irgendwie kriege ich das für mich so nicht einsortiert.
Ja, und da bin ich jetzt ein bisschen anders geprägt.
Ja,
ich komme da von der anderen Seite her, nämlich der Psalm davor und der Psalm danach sind auch schon Wallfahrtslieder. Also an dieser Stelle ist im Psalmbuch eine Sammlung von Wallfahrtsliedern. Sozusagen ein Liederbuch in einem Liederbuch, kann man sagen. Und ich bin mal auf ein Buch gestoßen, wo jemand sich dieses Liederbuch anguckt und das dann auslegt. Und zwar genau vor diesem Hintergrund her und dann nochmal deutlich macht, was bedeutet es dann? Man läuft, also man geht zu Fuß zu einem Fest in Jerusalem, denn dort wurde im Tempel dieses religiöse Fest gefeiert, je nachdem, was es war. Und die Leute sind manchmal lange unterwegs, sind taglang unterwegs. Das ist auch nicht nur fröhlich, sondern da gibt es steinige Stellen und wo übernachtet man und wer beschützt einen vor irgendwelchen Wegelagerern? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Also das ist nämlich auch ein Lied aus diesem Liederbuch.
Okay. Yeah.
Und er legt diese ganzen Lieder im Zusammenhang aus, in dem Bewusstsein, das haben die damals auf dem anstrengenden Weg zum Gottesdienst gesungen. Und er sagt, das hat deren Glauben geprägt und geformt. Und dann sagt er, okay, und das nehmen wir jetzt mal als Christen. Und was können wir daraus machen? Und also der geht überhaupt nicht auf, für den ist das jetzt kein Ewigkeitssonntagstext.
Nee,
das ist, spielt überhaupt keine Rolle, sondern eher dieser Zusammenhang. Und ich habe gedacht, Mensch, ich habe mal Bock, da eine Predigtreihe zu machen. Und bei uns läuft jetzt gerade eine Predigtreihe über diese ganzen Psalmen im Zusammenhang, wobei ich bei zwei eben die Reihenfolge getauscht habe, damit es hinkommt. Also ich habe jetzt den 126. eben so wiedergepackt, dass er jetzt auch genau auf Ewigkeitssonntag kommt. Aber das ist nochmal eine andere, nochmal ein anderer Angang. Und er ist eigentlich eher so von der, also für ihn ist dieser Weg durchaus eine Anstrengung.
Aber ich fand das nochmal ein spannender Gedanke, weil wenn das auf dem Weg nach Jerusalem zum Fest ist,
ja,
was wäre das eigentlich, wenn das ein Gebet für eine Gottesdienstvorbereitung wäre?
Also
was ist, wenn ich mir sonntags morgens um 9, bevor ich mich auf den Weg zur Kirche mache, überlege, diesen Psalm zu beten? Also was ist das, wenn das meine Haltung prägt? Und das ist ja auch was von, also dieser Psalm, der ringt ja um die Themen von Trauer und Freude.
Genau.
So, und zu erwarten, dass Erlösung auch dass das im Gottesdienst passiert, dass Gefangene zurückgebracht werden, dass der Gottesdienst ein Ort ist, wo der Herr die Gefangenen befreit, wo ich meine Tränen sehen darf, wo ich vielleicht auch hin und wieder im Kleinen schon mal Freude ernten darf, also wo das so seinen Platz hat. Vielleicht tut es mir auch gut, das zu meiner eigenen Vorbereitung auf das, auf das Fest, was kommt, ne? Und ist ja auch ein Psalm, der im Plural gebetet wird, fand ich auch interessant.
Genau, ja.
So, also sonst ist es ja immer ich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hier ist dann, so werden wir sein, wie die Träumenden. So viel zum Thema ein Wallfahrtslied. Und dann heißt gleich der erste Vers, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.
Und das kann man auch ganz anders übersetzen.
Ja, und das ist, glaube ich, vielleicht eine ganz Grundfrage, die ich so nicht vor Augen hatte, von meiner Lutherbibel her.
Ja.
Ist, und das hat auf, ich würde sagen, das prägt sehr stark, wie man den Psalm interpretiert. Und dann würde ich ja sagen, am Ende prägt es aber doch nicht sehr stark, wie es dem Psalm die Frage ist nämlich, ob man die ersten drei Verse, ob die ein Ausblick in die Zukunft sind oder ein Rückblick in die Vergangenheit.
Ja.
Und gibt Argumente für beides. Luther lässt sozusagen den ganzen Psalm in seiner Übersetzung ein Ausblick in die Zukunft sein. Er sagt, in Zukunft werden wir sein wie die Träumenden. Und dann werden wir sagen, der Herr hat Großes an uns getan. Und die mit Tränen sehen werden damit Freuden ernten. Viele andere Übersetzungen sagen aber, die ersten drei Verse sind eigentlich ein Rückblick in die Vergangenheit. Also da haben wir was erlebt. Ich lese vielleicht mal die Elberfelder Übersetzung vor. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. Also da ist sozusagen eher die Idee, wir gucken zurück auf das, was Gott schon Tolles in unserem Leben gemacht hat. Aber jetzt gerade ist die Zeit des Klagens. Und wir wissen aber, in Zukunft wird Gott auch wieder was Gutes tun. Also wir sind quasi zwischen diesem.
Zwischen dem, der positiven Erinnerung, die uns Kraft geben soll, auch in der Zukunft wieder etwas Positives zu erhoffen, auch wenn, wenn wir jetzt gerade im Tal sind.
Genau. Und ich weiß aber gar nicht, ob das am Ende, ob man sich so deutlich entscheiden muss, weil wir natürlich alle in unserem Leben auch immer auf Befreiung Gottes zurückblicken, die wir erfahren haben, und trotzdem die finale Befreiung Gottes erwarten.
Doch kommt, genau. Und das Ende ist eben, also das Ende ist deutlich mit der Zukunft, ne? Das ist jetzt in Tränen und dann kommt aber das andere. Deswegen ist es auf jeden Fall auch nicht falsch, wenn man das vom Anfang auch so macht. Aber es ist schon interessant, dass die anderen Übersetzungen dann nochmal darauf hinweisen, dass es sozusagen in der Vergangenheit Anlass dafür gibt, auch wieder in der Zukunft Freude zu erwarten.
Ja. Vielleicht so eine Kleinigkeit, über die ich einfach gestolpert bin. Du hast vorhin ja mal in der letzten Folge gesagt, wenn wir Bibeltexte uns langsam mit dem beschäftigen, fällt uns manchmal eine Kleinigkeit auf, über die wir nie, ich sag mal, eine Kleinigkeit, über die ich gestolpert bin, ist, dass es heißt, der Herr wird die Gefangenen Zions erlösen. Das heißt ja nicht, dass die Leute in Zion gefangen sind.
Ja, richtig.
Sondern das heißt, dass die Gefangenen eigentlich nach Zion gehören, aber gerade woanders sind.
Ja, genau.
Vielleicht im babylonischen Exil, vielleicht woanders, sagt der Psalm nicht genau, ist vielleicht auch nicht das Entscheidende. Aber eigentlich gehören sie nach Zion. Eigentlich haben sie irgendwo ein Zuhause. Und ich finde, das ist ja schon auch eine tolle geistliche Aussage, weil Zion ist ja eigentlich das Zuhause Gottes. Also Zion ist der Ort, wo Gott im Alten Testament sich sein Wohnzimmer ausgesucht hat, sag ich mal. Etwas platt, also auch das Alte Testament weiß, Gott lässt sich nicht auf Zion begrenzen, aber Zion ist der Ort, wo Gott sagt, da lasse ich mich finden von euch. Und dass wir dahin gehören, sozusagen, dass wir unser Zuhause bei Gott haben.
Du hast ja den Soundtrack davon, glaube ich, schon mal erwähnt, oder? Jedenfalls habe ich ihn jetzt im Ohr.
Den Soundtrack?
Jedoch, weil ich gehöre,
Gen Zion
in sein Zelt, ist billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt.
Lutherische Spiritualität heißt auch Paul Gerhardt-Lieder. Ja, genau. Du meinst, ja, und das ist...
Aber das ist, also ich meine, genau, man kann dann fragen, wie ist die Einordnung mit babylonischer Gefangenschaft, aber das gab es ja vorher auch schon.
Genau.
Also ich denke immer so, das war jedenfalls mal die Lieblingsgeschichte meiner Tochter. Das ist in Chronik Könige, wo dieser Feldhauptmann Gehasi, der Syrer, nach Israel kommt, um sich heilen zu lassen.
Naaman, nicht Gehasi.
Naaman. Gehasi ist der Diener von Elisa. Genau. Und der hat, wie hat er gehört von Elisa? Von einem kleinen Mädchen, was er bei einem Raubzug entführt hat und jetzt in seinem Haus als Sklavin, in einem heidnischen Haushalt. Und die dann aber Mitleid mit ihm hat. Also das gab es ja auch vorher schon, dass Leute einfach entführt worden sind und dann in der Fremde gefangen waren.
Ja.
Das war leider damals, so wie es ja auch heute in Gegenwart und in Biografien, also was weiß ich, in Israel haben wir auch Leute, die gerade entführt worden sind. In der Ukraine werden Leute entführt.
Und es ist einer der großen Themen der Bibel, ist nach Hause kommen.
Ja.
Also das ist das Grundthema des Exodus eigentlich. Ausgang aus meiner Gefangenschaft und nach Hause kommen. Und das ist das Interessante, wenn man sich eigentlich das Alte Testament anguckt, dass dieses Motiv sich immer wiederholt. Mhm. Und sogar bei Jesus dann am Ende, dass Jesus sein Zuhause verlässt, um uns nach Hause zu holen. Also dieses Thema von, ich weiß, wir sollen ja nicht so ein, also man muss vorsichtig sein mit politischen Bemerkungen. Ich mache jetzt trotzdem eine, weil sie mir gerade durch den Kopf kommt.
Ich darf immer
nicht. Du darfst immer nicht.
Ja. Sehr gut, Malte.
Ich glaube ja, dass eines unserer Riesenthemen in unserer Gesellschaft das Thema Heimweh ist. Weil viele Menschen, gerade bei uns, merken, dass dieses Land anders ist, als sie es früher kennen und so ein Heimwehgefühl haben. Die Ironie ist, wenn man die Zeit zurückdrehen würde und wir wieder 30 Jahre nach hinten ginge, wäre das Heimweh immer noch da. Mhm. Und die Frage, wie gehen wir eigentlich mit unserem Heimweh um? Und wo sind wir wirklich zu Hause? Ist auch eine geistliche Dimension von Unzufriedenheit in unserer Gesellschaft.
Darüber werde ich nachdenken, jetzt bin ich aber noch bei ja. Also damit will aber ich dich nicht abbügeln, aber das, da muss
wir,
ich jetzt...
Wir so kommen nach Hause, aber wir kommen nach Hause.
Ja, genau.
So. Wir werden sein wie die Träumenden.
Ja.
Ist auch eine Formulierung, wo ich, also das ist eine poetische Formulierung. Wie deutest du die?
Naja, also Traum ist ja in den allermeisten Fällen schon bei uns auch positiv im Sprachgebrauch. Ne? Mhm. Also Malte, das war eine traumhafte Predigt, dann freust du dich, wenn du es hörst. Und weil bei dem anderen würde man sagen, das war ein Albtraum. Ja? Also wenn Traum ohne Vorsatz, dann ist Traum was Positives. Mhm. Traumhaft ist was Schönes.
Ich glaube, ich träume.
Too good to be true. Also ich glaube, ich träume. Und so wird es sein. Also wir, wir werden sein und denken, ist das, kann das wahr sein? Ist das hier echt so gut?
So überraschend wird es so, Gottes Heil
sein.
So
überwältigend und so, so schwer zu fassen. Genau.
Vielleicht ein kleiner Vergleich. Es gibt es ähnlich in der Apostelgeschichte, als Petrus im Gefängnis sitzt und vom Engel befreit wird, heißt es Apostelgeschichte 12, Vers 9, und Petrus ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Also er ist wie ein Träumender. Also er denkt auch, ich und so wird das sein. Ich glaube, vielleicht ist das schon auch ein Ewigkeitsbild, dass wir dann sein werden. Also wenn Jesus wiederkommt, it's too good to be true.
Es gibt ja auch diesen Song, ne? Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen.
Kenn ich nicht.
Ah. Wir werden sein wie die Träumenden, ich sing's falsch, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Du sollst nicht müde werden, heißt das Lied. Du sollst nicht müde werden, auch wenn das Licht auf Erden allmählich zu verlöschen scheint. Denn über Hass und Kriegen wird Gottes Zukunft siegen. Und so weiter. Also, ich bringe da jetzt vielleicht auch verschiedene Strophen durcheinander, aber so heißt das Lied. Und dann der Refrain ist immer, wir werden sein wie die Träumenden. Tolles Lied, passt gut dafür, kannst in deinen Gottesdienst aufnehmen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Werde ich gleich mitschreiben. Ja. Ich gehe mal in Vers 2. Gut. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ich bleib schon so an dieser Bildsprache. Also wird der Mund voll lachend sein. Also ich denke, wer hat einen vollen Mund, ne? Also wenn man irgendwie zu viel isst und so ein, also dass es dann so viel ist, so, dass meine Freude so groß sein wird, dass ich, dass mir quasi der Mund explodiert.
Sag ich. Von dir kommt der schöne Ausdruck, der Ruhm tanzt auf der Zunge. Das ist deine Formulierung.
In meinem Manuskript hier, ne? Also es ist voll, also es ist, also und dann gibt's gleichzeitig sozusagen diese Fremdperspektive. Dann werden die Völker, die alte Luther-Übersetzung sagte, die Heiden werden sagen, der hat Großes an ihnen getan.
Ja.
Was glaube ich eine total spannende Perspektive ist, erlebe ich auch in der Begleitung von Menschen, die leiden, die trauern, das auch auf die Dimension mitschwingt, wie blicken andere eigentlich auf mein Leid? Oder was vermute ich, wie andere auf mein Leid blicken?
Ja, und ich finde es bei mir eigentlich, ich sag's mal ganz ehrlich, immer ein bisschen unreif. Ich habe das auch, dass ich denke, dann werden die anderen sagen. Also weißt du, dass mir das reicht mir nicht glücklich zu sein, sondern die anderen müssen es noch sehen.
Müssen es validieren, bestätigen.
Genau. Mhm. Das hat so ein bisschen was Unreifes, finde ich. Mhm. Bei mir finde ich das jedenfalls. Aber hier in dem Text ist das auch. Genau, dann es reicht nicht nur, dass ich glücklich bin, sondern die anderen müssen das auch zugestehen und werden sagen, ja, er hatte recht, er hat es richtig gemacht, er ist am Ziel. Gott bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Wobei natürlich auch, ich würde sagen, es gibt ja auch die anderen Stellen im Psalm, was ich Psalm 79, wo die Völker sagen, wo ist nun ihr Gott? Also es ist ja manchmal immer auch mein Leid, was ich erlebe und wie andere Menschen um mich herum dieses Leid interpretieren.
Ja.
Und wenn Israel erlebt, wir gehen gerade durch eine schwere Zeit.
Ja.
Jetzt kommt die Interpretation von außen, ihr seid auch von Gott verlassen.
Und ja, und genau, und das ist ja der Punkt, die Stelle, das macht es ja noch schwerer. Es ist ja auch da, ist es ja nicht nur mein Leid, nicht nur, dass es mir schlecht geht, sondern dass von außen die Leute noch lachen oder sagen, selber schuld oder noch nicht genug und so weiter. Und dieser, also das finde ich auch nicht, ist eigentlich auch interessant, wenn man drüber nachdenkt, dass einem da die anderen doch noch so wichtig sind. Aber ja, das erschwert es noch. Mhm. Genau, und das. Und es wendet sich eben beides. Es wendet sich mein Erleben und das Echo, oder wie man es nennen soll, der anderen.
Und ich glaube ja, wenn andere manchmal auf mein Leben gucken, dann sollen die sagen, der hat es echt geschafft, der hat es gemacht. Mhm. So, und dass eigentlich die Perspektive vielleicht ist, dass am jüngsten Tag die Leute eher sagen werden, der Herr hat Großes an ihm getan. Nicht, er hat viel aus seinem Leben gemacht, sondern Gott hat was. Also das ist ja auch noch mal eine andere. Wollen wir vielleicht auch nicht immer. Wollen wir eigentlich Leute sein, an denen Gott große Dinge getan hat, weil er sie auch tun musste?
Ja gut, das finde ich gut. Aber sonst wäre doch meine eigentliche Sehnsucht, dass mir scheißegal ist, was die anderen dann denken, oder?
Ja, ist das vielleicht einfach nur die gegenteilige Reaktion von sich abhängig machen von dem, was die anderen denken?
Ja, genau. Ich wäre da gerne Eigentlich wäre es doch schön, wenn ich mich einfach freuen könnte, ohne dass es noch besser wäre, wenn die anderen auch noch sagen, ja.
Aber wir sind soziale Wesen, ne?
Aber dieser Gedanke nicht, er war richtig, sondern Gott hat Großes an ihm getan. Mhm.
Der wird wiederholt in Vers 3.
Ich finde, es zeigt einfach, ich meine, das gut, ich habe gesagt, das ist unreif, ja. Es ist aber auch natürlich, wenn man in so einer Auseinandersetzung steht. Und das zeigt ja auch, also das, dem tragen die Psalmen auch Rechnung, finde ich. Das sind Leute, die auch von außen angefochten werden.
Ich kenne auch ganz viele, oder ich mal ein Beispiel, ganz viele Leute, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, in der Begleitung mit Sterbenden, ist eigentlich oft, dass Leute irgendwann merken, sie werden sterben,
ja,
die Familie hält das nicht aus und sagen ganz oft, du musst kämpfen.
Ja.
Und dann sind die Familien oft, ich merke es bei Beerdigungsgesprächen, enttäuscht, weil sie sagen, dann hat Oma nicht mehr gekämpft. So, aber wir haben eigentlich immer versucht zuzureden, du musst doch, du musst doch, du musst doch. Aber für Oma war klar, es geht jetzt zu Ende. Also vielleicht auch, weil andere Leute die eigene Endlichkeit nicht aushalten. So.
Ja.
Also was sagen die anderen eigentlich immer in so einer Szene? Spielt einfach schon eine Rolle.
Ja. Ja, es spielt eine Rolle.
Es ist Vers 3 wird sogar wiederholt. Der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Vers 4. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Finde ich interessant, jetzt wird eigentlich der Psalm zu einer Fürbitte.
Ja.
Jetzt wechselt sich auch die Sprache. Und ich finde auch noch mal diese Bildwelt auch genial, mit sozusagen, dass die Bäche im Südland wieder fließen. Vielleicht muss man da auch einmal in die Realienkunde vor Ort gehen. Wir sind im Negev. Es ist trocken. Das ist Wüste. Und es gibt aber die Zeit, wenn der Winter kommt, dann endet die Trockenzeit. Und dann regnet es und dann blüht auf einmal die Wüste.
Ja.
Das ist ja was Magisches, was man sich oft nicht vorstellen kann. Wir haben ja so unsere Bilder von Wüste vor Augen, wo einfach nichts ist. Und dann kann es ja, weil die Pflanzen auch darauf eingestellt sind, dass wenn das Wasser schnell kommt, auf einmal anfangen zu blühen.
Und ein Teil der Leute, die diesen Psalm beten, haben das gesehen oder sehen es auf dem Weg.
Ja.
Also je nachdem, wann das Fest ist. Sehen sie entweder die Trockenheit und wissen, ja, da kommt wieder das, oder sehen das Blühen. Also das ist eben diese Verankerung des Psalms sozusagen in dieser
Wallfahrtsthema.
In dieser Wallfahrtsthematik. Ja. Da ist das Alte Testament anders als wir. Wir sind oft abstrakt in den abstrakten Wahrheiten und das Alte Testament ist ganz viel hat konkrete Orte und Gegebenheiten vor Augen.
Ja. Und ich glaube auch, dass das auch ein Bild ist, wo, glaube ich, viele Menschen heute was mit anfangen können, auch gerade wenn man durch eine schwere Zeit geht. Ich fühle mich wie eine Wüste.
Ja.
Und ich brauche es eigentlich, dass ein Fluss durch
das
die Wüste
Wasser
fließt.
Das Wasser kommt, damit da wieder was wächst. Ich habe da mal eine tolle, tolle Meditation drüber gehört, dass der Heilige Geist wie Wasser ist und wir sind Wüste.
Mhm.
Und dann kommt das Wasser und das Wasser verbindet sich dann so mit der Wüste, es wird dann so matsch, aus dem dann was wächst und du kannst, also das ist eine Besonderheit des Heiligen Geistes. Jesus wirkt und arbeitet außerhalb von uns.
Mhm.
Du kannst ihn dir angucken, du kannst klar sagen, was er macht. Der Heilige Geist geht irgendwie so in uns rein. Du kannst nachher nicht mehr sagen, in dem Matsch ist beides drin.
Mhm.
Ja, also das Wasser macht den Sand zu Matsch und bringt damit den Sand auch dazu, irgendwas fruchtbar zu sein. Also der Heilige Geist aktiviert dann auch was in uns und du kannst es nicht mehr so genau trennen. Du kannst sagen, wo es herkommt und wer das Leben, was das Leben des Spendedings ist. Das fand ich nochmal interessant, weil Wasser ist ja in der Bibel auch ein Symbol für den Heiligen Geist.
Ja.
Ich will meinen Geist ausgießen, heißt es so.
Und es gibt amerikanische Lutheraner, die haben, fand ich mal eine schöne Formulierung, sie sagen, we have a wet theology. Wir haben eine
nasse Theologie.
Eine nasse Theologie, weil sozusagen, wenn Wasser ins Spiel kommt, wir sozusagen bei unserem Lieblingsthema Taufe sind, weil das ja auch was mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Also Taufe auch, also Titus 3, Vers 5, das ist Bad der Wiedergeburt im Heiligen Geist. Also
geboren aus Wasser und Geist.
Geboren aus Wasser und Geist, Johannes 3, also da gibt's sozusagen, und das ist ja auch, also wo ich auch auf Heil in mir zurückblicke, das ist ja auch ein Thema dieses Psalms, also dass ich weiß, es gab einen Punkt in meinem Leben, da ist Gott mit seinem Wasser durch meine Wüste schon mal durchgerauscht und hat angefangen, Sachen zu blühen. Und wenn die Israelis damals sozusagen auf der Wallfahrt sind nach Jerusalem und durch diese Wüste gehen, dann ist das Interessante ja, man sieht ja Flussbetten.
Mhm, genau.
Also man sieht, wo der Fluss,
genau.
Das sieht aus wie eine Ruine, sag ich mal. Also da sieht man nichts. Und man dachte, hier gab es früher mal einen Fluss. Aber es ist der Ort, wo wieder ein Fluss sein wird.
Genau, und wir wissen, der Fluss kommt wieder und so wie der Fluss hier wiederkommt, bringt er auch die Gefangenen zurück.
Genau, und so wird's, und wir haben in diesem unserem Leben auch diese Flussbetten, auf die wir immer gucken, wo wir wissen, da hat Gott schon was an uns getan.
Jetzt wechselt das Wasserbild.
Jetzt wechselt das Wasserbild und wir kommen vielleicht zu dem markantesten Teil dieses Psalms. Verse 5 und 6, ich lese sie mal zusammen. Die mit Tränen säen, der Norddeutsche kennt keinen Unterschied zwischen sehen und sehen.
Ja, ich habe mich verbessert.
Du hast die mit Tränen säen.
Tischgespräche mit AE.
Genau. Werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Was fällt dir dazu ein?
Erstmal ein tolles Bild. Viel toller und poetischer als das Norddeutsche. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen.
Oder wird schon?
Ja, wird schon. Mhm. Das ist nochmal was anderes.
Ja.
Das, erst die Arbeit und dann das Vergnügen ist auch was anderes. Genau, aber dieses so zusammenzudenken, das, was hier unter Tränen geschieht, hat eine direkte Folge. Genau. Nämlich das Ernten mit Freude.
Ja, und Tim Keller, ich habe das in mehreren Predigten inzwischen bei ihm gehört, sagt, das ist so ein markantes Motiv in der Bibel. Er sagt, hier im Alten Testament ist das, also er zitiert einen anderen Theologen, der sagt, das gibt es gar nicht so oft im Alten Testament. Also es gibt eher das Motiv irgendwie, wie man das kennt aus, wo habe ich es hier, Psalm 30. Den Abend lang wäre das Wein, aber des Morgens ist Freude, dass man so mehr so als zwei Stadien begreift. Mhm. Hier ist sozusagen das Trauer dran und dann kommt Freude. Aber dass es sozusagen einen direkten Zusammenhang gibt, dass sozusagen die Tränen die Freude erst schaffen. Also weil die Tränen die Saat sind,
genau.
Für die Freude, ist eigentlich ein bisschen ein unerhörter Gedanke.
Ich finde, bei Paulus gibt es ein Bild, was nicht das gleiche ist, aber doch in irgendwie daraus kommt oder damit eng zusammenhängt. Nämlich, wenn Paulus über die Auferstehung redet, dann hat er auch ein Landschaftsbild. Ja, hier haben wir auch Saat und Ernte. Und Paulus sagt, dass unser Körper wie ein Same ist, aus dem Gott dann einen neuen Leib schafft. Und er sagt, es wird gesät in Niedrigkeit und auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und auferstehen in Kraft und so. Das ist schon, also es ist nicht genau das Gleiche, aber es ist, finde ich, sehr in dieser Linie drin. Weil da ist ja auch dieser Zusammenhang. Das Reingehen ist unter negativen Umständen, aber das Rauskommen ist dann umso schöner.
Ich finde, bei Paulus ist eines der großen Kapitel, wo er das Thema Trauer, Schwäche, Zerbrechlichkeit macht, 2. Korinther 4. Mhm. Und da gibt es auch diese Formulierung, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist.
Ja, leicht, genau.
Genau, ist eine Frage der Perspektive.
Hallo?
Schafft eine ewige und über allen Maßen gewichtige Herrlichkeit. Also sie schafft sie. Es sozusagen, und das ist ja was wir uns nicht denken können, dass die Tränen, die ich heute gieße, den Grund legen für die Freude. Und das ist ja was ich an dem sehe, das am Ende des Tages gemacht hat. Also wenn ich auf Jesus gucke, was hat der gesät in seinem Leben? Also wenn ich mir die Biografie von Jesus angucke, wie oft weint Jesus, steht am Grab von Lazarus und weint. Wie oft gibt es Formulierungen, dass es Jesus zerreißt, also er Mitleid empfindet, weil die Menschen sind wie eine Herde, die keinen Hirten hat. Und wie er in Gethsemane weint. Und das alles schafft eine Frucht. Also Jesus geht bis ans Kreuz und schafft eine Frucht. Und die Frucht sind wie? Also es ist ja nicht so, dass Jesus das Kreuz erleidet und dann kommt die Auferstehung so als Durchgangsstadium, sondern das Kreuz
schafft
die Versöhnung der Welt. Und das ist ja der Ort, wo es sich, glaube ich, im Kern zeigt.
Ja, und das ist aber auch genau der Punkt, wo man jetzt, finde ich, aufpassen muss. Und gucken muss, was ist an diesem Bild eigentlich gut und was ist auch missbräuchlich.
Was kann missbraucht werden, sozusagen?
Was kann missbraucht werden? Okay. Denn als Lutheraner würden wir sagen, ja, das Heil wird ja nicht durch mein Leiden und mein Schmerz und so weiter geschaffen, sondern das ist was Gott mir schenkt.
Mhm.
Und deswegen ist auch der Jesus-Vergleich hier nicht 1:1. Also nicht so, wie Jesus das gemacht hat, ist das bei mir.
Nee, so. Aber was ich gemacht habe, lässt mich, glaube ich, vielleicht verstehen, was Jesus gemacht hat.
Genau, also da, also ich, genau, es muss da, also man muss sozusagen da den Aufhängungspunkt haben. Mhm. Und dann fragt man sich ja gut, aber warum benutzen wir dieses missbräuchliche Bild und sagt, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine Herrlichkeit. So, das ist ja, wenn es nicht von Paulus wäre, würden wir sagen, oh, das kann man, oder würde
ich, theologisch
so,
schwierig.
Theologisch schwierig. So, und ich glaube, es geht schon, also, und ich glaube, wenn man auf Jesus guckt, kriegt man das gut gelöst. Mhm. Aber ich glaube, Paulus macht das trotzdem, um eben doch auch unsere Trübsal in eine Verbindung zu bringen mit der Herrlichkeit, nicht sie für den kausalen Grund zu machen. Das würde ich nicht, nicht sagen. Und nicht, je mehr du leidest, desto mehr Herrlichkeit hast du.
Nee.
Und auch nicht, sei dankbar, dass du so viel leidest.
Nein, auch alles, das
macht nicht. Das macht dich nur dankbar. Und so, ja, da kann man ganz viel Quatsch sagen. Das ist
eine Prüfung und man kann es
nicht. Und trotzdem wird, also was ich gut finde, ist, dass das Leiden auch gesehen und gewürdigt wird. Dass man sagt, ja, aber das ist auch nicht umsonst. So auf der Ebene würde ich da gucken.
Und es ist dieses, wer Jesus nachfolgt, der nimmt sein Kreuz auf sich. Ja. Also ich erlebe, das ist ja auch zu sagen, ich folge ihm nach. Also es gibt ja bei Paulus auch diese Formulierung, die einen so ein bisschen verstört, dass er an sich die Leiden Christi vollendet. Was auch so eine Formulierung ist, wenn du sie in der Predigt sagen würdest, würde ich auch sagen, Moment.
Genau, und da muss man auch überlegen, was bedeutet das.
Also er vollendet nicht sozusagen das Heil. Das sagt Paulus ja mehr immer wieder. Das ein für alle Mal, das Jesus. Das. Aber es ist auch, also mit Jesus leben heißt auch mit Jesus verbunden sein. Jesus auch ähnlicher werden. Dass auch mein Leben sich mit dem von Jesus verknüpft.
Ja.
Und das erlebe ich auch im Sehen mit Tränen. Dass ich Jesus ähnlicher werde, dem Gekreuzigten. Das ist immer nicht ein leichter Prozess, aber
vielleicht ist es deswegen auch nochmal gut, nochmal sozusagen das Pferd von der anderen Seite aufzuzäumen, wenn wir jetzt sagen, wir leiden mit Jesus mit.
Ja.
Das stimmt auch.
Ja.
Aber das muss man auch vor allen Dingen davon verstehen, dass er ja mit uns mitleidet, dass er in unser Leid reingekommen ist, was ja auch ausführlich in der Bibel bezeugt ist.
Ja. Und womit wollen wir enden? Ich finde ja doch, du hast schon gesagt, für dich ist es auch vor allen Dingen ein Psalm der Freude.
Ja, ganz so habe ich es nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, in dieser Auslegung, in diesem Buch.
Heißt das Buch? Komm, das du musst Buch, das mir.
Es ist leider vergriffen, aber ich habe es mir auch.
Kriegt man es nicht antiquarisch?
Ja, wenn man gut ist und Glück hat. Eugene Peterson, den ich grundsätzlich empfehle.
Ja.
Die Seele geht zu Fuß. Glauben in einer beschleunigten Welt. Meditation zu dem Psalm. Aber nicht zu einem Psalm, sondern nur zu diesen
Wallfahrtspsalmen.
Und er behandelt den Psalm unter dem Hauptbegriff Freude. Er sagt, hier wird vor allen Dingen etwas über die Freude der Christen deutlich. Und deswegen werde ich bin da noch nicht durch mit meiner Predigtvorbereitung, aber ich habe zurzeit den Verdacht, dass ich auch singen werde, in dir ist Freude in allem Leide. Weil es schon auch darum geht, also der Psalm blendet eben das Leiden überhaupt nicht aus, sondern gibt dem auch Raum und beschreibt es, aber hält eben trotzdem daran fest, dass wir im Leiden wissen, ja, wir sehen jetzt unter Tränen, aber dann werden wir sein und so weiter. Wir werden sein wie die Freundin, dass man also auch im Leid diese Perspektive hat. Mhm.
So. Ich finde das, vielleicht ende ich damit, es gibt diese totale anrührende Interpretation von Heinrich Schütz. Ihr kennt, also wenn ihr es mal googelt, von diesen, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Und das ist auch
du hast
so
das noch in den Shownotes verlinkt.
Ich mach das, okay.
Da mussten unsere Hörer nicht noch googeln.
Noch arbeiten hier, ne?
Ja.
Und das endet auch irgendwie hat so eine freudige Note am Ende. Also es ist sozusagen total herzzerreißend, aber es kriegt sozusagen, wenn mit Freuden ernten, auch diesen anderen Ton. Und das ist, vielleicht kann man schon sagen, dass das Leben im Glauben nicht heißt irgendwie, ich habe keine Trauer mehr. Die Trauer wird sogar intensiver durch meine Jesus-Nachfolge. Ich empfinde vielleicht beides intensiver, Trauer und Schmerz, weil Gott uns ein fleischernes Herz gegeben hat. Also mein Gefühlsleben wird eigentlich intensiver als Christ. Aber der Schlussakkord, auf dem diese Melodie endet, ist am Ende ein Dur. Ist Freude. Und das deswegen vielleicht feiern wir Ewigkeitssonntag, deswegen schmücken wir die Kirche weiß. Oder?
Ja.
Wollen wir darauf enden?
Darauf enden wir.
Bruder Nippe, haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen?
Nein. Wir wünschen unseren Hörern, dass sie am Sonntag in einen schönen Ewigkeitsgottesdienst gehen können.
Ja. Schreibt uns gerne, wenn ihr denkt, Wir haben nochmal Themenanregungen, vielleicht wollt ihr was rückmelden. Geht auf unsere neue Homepage tischgespräche-podcast.de und da ist auch die E-Mail-Adresse kontakt@tischgespräche-podcast.de. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder in der Adventszeit. Bis dann.
Tschüss.